Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marie brennt. Mein heutiger Gast ist der Mike. Mike ist 54 Jahre alt, war 10 Jahre in einer Werkfeuerwehr und ist seit 26 Jahren in der Berufsfeuerwehr in Dresden. Ist dort Gruppenführer, Notfallsanitäter und Praxisanleiter und hat schon über 12.000 Einsätze hinter sich.
Hallo, ich bin Marie. Ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.
Hallo Mike, herzlich willkommen.
Schön, dass du mich eingeladen hast, Marie.
Ja, ich freue mich, dass du heute bei mir bist, beziehungsweise bist du ja gar nicht bei mir. Wir sind nur online miteinander verbunden, aber auch da freue ich mich, dass das geklappt hat und dass wir uns online, aber wir sehen uns ja, unterhalten können.
Ja, wir haben uns ja schon im Vorfeld mal besprochen, dass wir das mal zusammen aufnehmen wollen und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat.
Ja, ich auch. Dann fangen wir doch mal gleich an, Mike. Du bist in der Berufsfeuerwehr in Dresden. Fangen wir vielleicht ein Stück vorher an. Wie bist du denn überhaupt zur Feuerwehr gekommen?
Das ist eine Frage, die eigentlich ganz einfach zu beantworten ist. Ich hatte einen besten Freund in Radebeul, wo ich groß geworden bin. Das ist ein kleiner Ort neben Dresden. Und wir hatten immer viel Mist gemacht den ganzen Tag. Und sein Papa war der stellvertretende Kommandoführer der Werksfeuerwehr in Dresden von einem großen Arzneimittelwerk. Und der hat dann immer gesagt, komm du mal mit zur Feuerwehr, dann bringen wir dir ein bisschen Ordnung bei. Ja, und irgendwie ist dann bei mir so ein intrinsischer Wunsch gewachsen, eben auch zur Feuerwehr zu gehen. Und habe dann dort im Werk angefangen, ziemlich so mit der Wende, kann man sagen. Also okay. 88 habe ich dort nebenberuflich noch angefangen, habe dort meine Ausbildung gemacht. Und ab 90 war ich dann fester Feuerwehrmann im 24-Stunden-Dienst. Ja, habe viel Erfahrung dort gesammelt und war nebenher noch in meiner Freiwilligen Feuerwehr in Radebeul, wo ich ebenfalls auch viel Einsatzerfahrung sammeln konnte.
Warst du vorher schon in der Freiwilligen Feuerwehr oder bist du auch erst durch die Werkfeuerwehr in die Freiwillige Feuerwehr gekommen?
Nein, ich bin erst zur Feuerwehr, wo ich volljährig war, also sprich mit 18.
Also keine Jugendfeuerwehr?
Nein.
So
diese,
der klassische alte Lauf?
Nein.
Habe ich auch nicht.
Ja.
Ich bin auch Quereinsteiger.
Ja.
Aber ein bisschen später wie du. Wie lange warst du denn in der Werkfeuerwehr und wie bist du von der Werkfeuerwehr denn in die Berufsfeuerwehr gekommen?
Also wo ich angefangen habe in der Werkfeuerwehr, waren auch ganz viele Kollegen da, die früher bei der Berufsfeuerwehr Dresden war. Und die haben natürlich immer ihre Geschichten erzählt. Und wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, dann konnte man auf die alte Feuerwache 2 gucken, da ist momentan noch die Freiwillige Feuerwehr von Radebeul drinne und die Dresdner Berufsfeuerwehr, die Wache 2 war damals noch in Radebeul und wir waren sozusagen in Sichtweite und ich habe die Kollegen immer ausrücken sehen und da ist natürlich auch der Wunsch entstanden, eben ein bisschen mehr auszurücken und eben auch im ganzen Stadtgebiet und wir kannten uns auch von verschiedenen Einsätzen und der Leiter des Stadtfeuerwehrverbandes Dresden, der Carsten Löwe, der war damals als junger Offizier auch so als, wie soll ich sagen, Verbindungskollege zwischen Berufsfeuerwehr und den Werkfeuerwehren unterwegs. Wir haben uns ja noch ein paar Mal unterhalten und er hat dann irgendwann mal gesagt, dann komm doch zu uns. Naja, zwischendurch habe ich dann noch ein Zivi gemacht und dann hat es geklappt. 98 bin ich dann zur Berufsfeuerwehr Dresden.
Also warst du quasi 10 Jahre...
Ja, grob 10 Jahre, 2 Jahre erst freiwillig. Das gab es also auch dort, eine freiwillige Feuerwehr in der Werkfeuerwehr,
okay, ja.
Während meiner Ausbildung und dann ab 90, 8 Jahre eben direkt hauptamtlich.
Dann die Berufsfeuerwehr Dresden. Mhm. Das heißt, du bist quasi eigentlich auch schon dein ganzes Leben lang in Dresden.
Ich bin,
hast nicht mal gewechselt.
Ich bin in Dresden geboren, in Radebeul groß geworden und solange ich denken kann, bin ich eben auch bei der Feuerwehr. Mit der Ausbildung habe ich angefangen. Das sind schon ein paar Jahre. Und meinen Zivi-Dienst habe ich dann bei den Johannitern gemacht. Das war, glaube, 1993. Und dort bin ich dann auch Rettungssanitäter geworden, bin da viel auf dem RTW gefahren. Und dort hat sich natürlich für mich auch wieder der Wunsch ergeben, auch wieder mehr für die Rettung zu machen. Und was geht besser als bei der Berufsfeuerwehr, bei einer großen, weil da hat man den Rettungsdienst und die Feuerwehr in einem Haus.
Tatsache. Was gefällt dir denn am besten am Feuerwehrleben? Also was ist der Reiz für dich bei der Berufsfeuerwehr?
Also ganz klar in allerersten Linie, dass man früh auf Arbeit kommt und noch nicht weiß, was einen erwartet. Als zweites natürlich auch die Kameradschaft, denn du kannst dir vorstellen, wenn man 24 Stunden Dienste hat und 24 Stunden am Stück mit denselben Kollegen unterwegs ist, mit denen Einsätze erlebt, Freizeit sich gestaltet und Dienstsport zusammen macht und Arbeitsdienste, dann wächst man natürlich zusammen wie eine Familie und es entstehen Verbindungen, die eben auch über die Zeit im aktiven Dienst dann noch hinausreichen. Und wir haben auch viele ältere Kollegen, die uns hier regelmäßig besuchen. Und das ist auch ganz klar, die Kameradschaft steht an erster Stelle.
Ach, wie schön. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht von anderen Feuerwehren gehört, Berufsfeuerwehren, dass da auch ältere Kameraden, die gar nicht mehr im Dienst sind, trotzdem noch ab und zu vorbeischauen.
Ja, wir halten hier sehr zusammen und uns haben ja auch viele große Ereignisse hier in Dresden, wie die Hochwasser und so, wirklich zusammengeschweißt, das muss man so sagen. Und man unterhält sich natürlich in den Nächten, wo man nicht schläft, dann auch über die Familie, über seine Probleme, über Hobbys, all diese Dinge. Und das schweißt unheimlich zusammen.
Fährst du denn in den 24 Stunden, bist du dann nur in der Feuerwehr oder nur im Rettungsdienst oder fahrt ihr irgendwie so eine 12-Stunden-Schicht?
Also in aller Regel ist ja bei uns der Rettungsdienst mit angebunden, ungefähr auf jeder Wache, grob gesagt 2 RTWs. Und auf 3 Wachen auch ein NEF. Und das bedeutet also, jeder, der bei uns ist, fährt in der Regel auch Rettungsdienst. Alle Brandmeister haben in ihrer Ausbildung auch den Rettungssanitäter mit drinne. Und ich hatte das Glück, relativ zeitig auch Notfallsanitäter zu werden und Praxisanleiter. Und aus dem Grund bin ich viel gefahren, früher als junger Mann und eben dann noch in meiner Ausbildung oder in der Zeit als Ausbilder. Und ja, jetzt bin ich meistens auf dem NEF eingesetzt und da freue ich mich auch immer und ich freue mich auch, dass man durchs ganze Stadtgebiet kommt und viele seiner ehemaligen Azubis wieder trifft, die jetzt gestandene Retter sind. Ja, das machen wir im 12-Stunden-Dienst und dann sind wir noch 12 Stunden auf der Feuerwehr oder eben umgedreht. Das heißt also, die Kollegen, die tagsüber auf der Feuerwehr sind, die sitzen dann abends auf dem RTW.
Cool, okay. Was begeistert dich denn noch nach all den Jahren an dem Beruf?
Naja,
du bist ja schon ewig dabei.
Ich bin schon ewig dabei und es gab auch Jahre, wo das alles ein bisschen hart war und wo eben auch das Einsatzgeschehen sehr hoch war. Mittlerweile hat sich das eben auch durch die geschickte Verteilung der RTWs und so weiter ein bisschen alles auch, wie solchen Sachen, normalisiert. Es gibt immer wieder Tage, wo sehr viel los ist, aber im Großen und Ganzen hat es schon abgenommen zu früher, also aus meiner Sicht heraus. Und generell war man natürlich manchmal gestresst. Man hat natürlich auch dann noch private Probleme oder irgendwelche Sachen, ja, die da noch erledigt werden sollen. Und man braucht eben eine sehr empathische Art, damit man den normalen Alltag auch im Rettungsdienst so bewältigen kann und man muss sich immer wieder auch selbst reflektieren. Das ist also auch ganz wichtig, damit der Patient oder der Hilfesuchende eben nie nur eine Nummer wird. Weil ich habe das auch erlebt, dass man dann früh am RTW übergibt und dann heißt, was habt denn ihr gestern gemacht? Na, wir hatten eine Kopfplatzwunde und ein akutes Abdomen. Aber es stehen eben auch Menschen dahinter. Um die Menschen zu sehen, muss man die Augen aufmachen, zuhören und dann ist man auch bereit zu helfen und kann sich seine Motivation auch über die vielen Jahre behalten. So geht's mir zumindest.
Lernt man denn das auch in der Ausbildung? Also ich hatte da mit Rico früher schon ganz oft drüber gesprochen, was man so als Führungskraft in der Feuerwehr lernen sollte, aber was tatsächlich einem beigebracht wird. Und habe natürlich auch festgestellt, dass es leider auch sehr viele Menschen gibt, die genau das nicht sind, was du gerade beschrieben hast. Die sind nicht empathisch, die können nicht führen und sind trotzdem in Führungsrollen, warum auch immer. dabei ist natürlich mal spannend zu wissen, ob in der Berufsfeuerwehr gibt es da ein spezielles Fach oder muss man da einfach ein bisschen was mitbringen?
Wir haben natürlich wachinterne Weiterbildung. Letztes Jahr haben wir CRM gemacht, das nennt sich Crisis Resource Management. Da geht es darum, dass man eben doch, also Punkt 1 ist, kenne deine Arbeitsumgebung, nutze deine Ressourcen und so weiter und so fort, sind am Ende 15 Punkte. Und dass man eben doch seine, wie soll ich sagen, Einsatzauswertung dann nach diesem CRM gestaltet. Und es gibt natürlich die klassischen Kommunikationsregeln, die es so gibt, die wir vor allen Dingen auch als Notfallsanitäter gelernt haben. Und ich bin ja auch als Dozent am Johanniter-Campus, dort mache ich unter anderem Ethik, reflektorische Selbstreflexion im Rettungsdienst, jetzt fällt es mir ein. Und das hat natürlich auch was mit Ethik zu tun, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich beobachte ganz oft, Marie, dass wir Azubis haben im ersten Lehrjahr, die sind völlig begeistert von dem, was sie da machen. Und dann trifft man die nach 3 oder 4 Jahren wieder in der Weiterbildung und man merkt, da hat sich was verändert. Und man kann natürlich auch, das ist wie beim Skifahren, außerhalb der Loipe fahren, aber da ist der Schnee tief und dann wird es irgendwann schwer. Und für mich ist immer wichtig, auch wieder an den Punkt zurückzukommen, wo ich selbst auch die Loipe verlassen habe, wenn man das so sagen möchte, um zu gucken, was war das und wie kann ich mich auch wieder selber motivieren. Ja, das ist manchmal ganz verrückt. Aber generell ist diese Ausbildung da. Es wird auch immer mehr, auch was Kommunikation angeht, was
das ist gut.
All diese Sachen angeht, Konfliktlösung. Und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Ja, finde ich auch. Sollte auch in den Freiwilligen Feuerwehren noch ein bisschen mehr auf dem Plan stehen. Wie schaffst du es denn, über all die Jahre hinweg, dich immer noch neu oder immer wieder neu zu motivieren für deinen Beruf?
Ja, das ist die Kameradschaft, die Kollegen, die man hat, mit denen man natürlich das Feedback hat, auch die, wie soll ich sagen, diese vielen Patienten auch im Rettungsdienst, die jetzt vielleicht gar nicht so notfallrelevant sind, aber denen man eben helfen kann, so mit kleinen Schritten, das lädt meinen Akku auf und es lädt natürlich auch einen Akku auf, hier mit den Kollegen dann nachmittags Volleyball zu spielen oder Fußball, gemeinsam zu lachen, gemeinsam auch, wie soll ich sagen, Einsätze zu absolvieren. Wir sind ja hier im Profil auf der Wache, auf der ich bin, auf der Wache 1, für die schwere technische Hilfeleistung. Und wir können unter anderem eben Straßenbahn wieder eingleisen und so weiter und so fort. Und das sind immer ganz tolle, wie soll ich sagen, Situationen dann, wenn man eben eine Bahn hat, die nicht Standard ist, die besonders schwierig ausgegleist ist, wenn man das dann so als Team lösen kann, auch wenn man daneben liegt. Und dann geht man eigentlich mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Und die Motivation, die ist, wie es jedem geht, auch mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber mit Augen auf für das, wo man sich entschieden hat, durchs Leben zu gehen, ist eigentlich das Schönste. Und ich liebe meinen Beruf über alles und freue mich auch jeden Tag wieder hier zu sein.
Also ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und ich merke tatsächlich, aber man kann dich ja auch auf Social Media begleiten in deinem Beruf. Du zeigst das ja überall, dass du das tatsächlich auch nach all diesen Jahren noch wirklich lebst, dass du hinten dran stehst, dass du andere motivierst, dich anzuschließen, auch in die Feuerwehr einzutreten, sich die ganze Sache mal anzuschauen.
Ja.
Finde ich total toll.
Und das ist ja auch toll. Ich bin seit vielen Jahren auch immer auf der Dresdner Messe unterwegs gewesen, für die Öffentlichkeitsarbeit von unserem Brandschutz- und Katastrophenschutzamt. Und das ist total toll, dass man da Leute hatte, die haben mit angestanden, die haben bei uns den Einstellungstest gemacht, den man auf der Messe eben machen kann, so zur Orientierung. Die haben mich...
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, das ist cool.
Ja, und die haben mich wirklich mit Fragen gelöchert. Und dann irgendwann stand einfach mal der erste früh da im September, immer wenn die neuen Azubis bei uns anfangen und sagen, kennst du mich noch? Ich war bei dir am Stand. Und das ist total toll. Und ich hatte auch schon, die jetzt lange schon fertig sind, auch als Notfallsanitäter, Kolleginnen und Kollegen, die beim ersten Mal auch gescheitert sind bei dem Einstellungstest, weil irgendwas eben nie gereicht hat, die sich dann hingesetzt haben, die das unbedingt schaffen wollten und dann im zweiten Jahr kamen und ganz stolz waren und sagen, ich habe es jetzt doch geschafft. Und da vielleicht so ein bisschen auch, wie soll ich denn sagen, der Funken zu sein dafür, dass man von seinem Beruf berichtet und andere damit anzündet, wenn man so sagt, das macht mir auch unheimlich Spaß.
Ja, das merke ich, das sehe ich. Du lebst das richtig, aber das ist auch schön. Wie kriegt man das denn heute noch hin, ein guter Feuerwehrmann und gleichzeitig auch ein guter Rettungssanitäter zu sein?
Du sprichst da auch ein Thema an, was wir auch immer heiß diskutieren und jetzt nicht bloß intern in der Feuerwehr, sondern eben auch deutschlandweit, weil ich bin ja jetzt nicht nur Rettungssanitäter, sondern ich bin auch Praxisanleiter und Notfallsanitäter. Ja. Und das bedeutet für sich schon lebenslanges Lernen. Und du kannst dir vorstellen, wie viele unterschiedliche Fachrichtungen in der Medizin das gibt, wie viele davon auch im Rettungsdienst auf uns jeden Tag einströmen, weil man hat ja auch manchmal mit Sachen zu tun, Geburtshilfe oder so, eben, ja, was man nicht so oft hat, Kindernotfälle. Ja. Also ganz unterschiedliche Einsätze. Da muss man fit sein. Und wenn man, was ich vorhin schon sagte, jetzt auch als Gruppenführer auf so einer großen Wache ist mit dem Schwerpunkt Technische Hilfeleistung, dann sind das ja nie, wie wo ich angefangen habe, eine Handvoll Geräte, sondern es werden ja immer mehr. Es ist ganz viel, ja, KI gesteuert.
Technik.
Wir haben ganz viel neue, ja, Technik. Und das immer wieder bei dem Punkt, kenne deine Arbeitsumgebung. Das ist ein sehr großer Aufwand. Und das Allerwichtigste dabei ist, dass man seine Defizite eben auch selbst erkennt und bereit ist, dagegen was zu tun. Und man kann nicht immer alles kennen und weißt ja den Spruch, den es früher gab, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Das funktioniert bedingt nach meiner Erfahrung, denn wenn man im Stress ist, wenn man in so einer Chaosphase ist, die ja immer wieder vorkommt, dann, ja, guckst du durch so ein Buch durch, also ich zumindest. Und deshalb ist das ein ständiges damit auseinandersetzen, was wir für Technik haben, was wir für Strategien haben. Und ja, wir üben auch ganz viel. Das heißt, also wir haben ja hier einen ganz normalen Tagesablauf. Der geht bis 19 Uhr in der Woche und auch am Wochenende. Außer sonntags, da geht's nur bis mittags. Und in der Zeit ist ganz viel Ausbildung. Ich sitze gerade über den Ausbildungsplan für die nächsten 3 Wochen, der wachintern bei uns in der Wachabteilung dann gehalten wird. Das ist so ein Mix aus Rettungsdienst, aus Besichtigung von großen Gebäuden, Betrieben mit einer großen Brandmeldeanlage und eben auch viel Feuerwehr.
Ja, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob eine Berufsfeuerwehr sich tatsächlich noch intensiver damit beschäftigen sollte als die Freiwillige. Ihr habt wahrscheinlich, ihr seid generell einfach mehr in diesem Thema drin. Ich merke bei uns immer wieder, gerade zum Beispiel technische Hilfeleistung, man tut sich ja nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, auch nicht monatlich, sondern es gibt immer wieder so Phasen, in denen man verschiedene Übungen macht. Und da kommt alle paar Monate dann einfach nur technische Hilfeleistung dran, wo man dann, wenn man je nach Feuerwehr natürlich auch Gott sei Dank das Glück hat, die neueste Technik zu haben. Manchmal hat man das ja gar nicht. Man hat dann viel ältere Technik, die man zwar schon kennt, aber man hat neue Autos. Und dann muss man gucken, funktioniert die alte Technik überhaupt noch an den neuen Autos zum Beispiel? Hält der Spreizer dem noch stand? Brauchen wir neuen? Wie sind die neuen Akkugeräte? Ich weiß nicht, ich denke im Großen und Ganzen beschäftigt ihr euch mit den gleichen Dingen, nur vielleicht doch ein bisschen intensiver als die Freiwillige Feuerwehr.
Ja, das stimmt und es ist natürlich auch so, dass der große Vorteil, ich komme ja genauso wie du, Marie, ganz oft rum, auch bei ganz vielen Freiwilligen Feuerwehren bin ich immer mal zu Besuch und das Tolle im Ehrenamt ist natürlich, dass die Leute immer Bock haben, dass die immer Lust haben auf was, auf das, was die machen. Aber ja. Oder gleichwohl gibt's natürlich da auch Situationen, wenn man dann schon länger da ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das, also man muss immer neugierig bleiben. Das ist einfach so. Man muss diese Neugier bis zum letzten Tag behalten, damit man das auch alles irgendwie schafft. Das ist einfach so. Und ein Grund, warum ich auch Praxisanleiter geworden bin und Ausbilder und Dozent und auch an einem Campus unterrichte, ist natürlich auch, weil ich da fit bleibe. Das ist also auch ein ganz großer Grund, wo ich mir damals selbst gesagt habe im Rettungsdienst, um all diese Baustellen eben gut zu bekämpfen, machst du einfach selber Ausbildung. Das ist übrigens auch meine Art zu lernen. Das heißt also, wenn ich irgendwelche neuen Lerninhalte vermittelt bekomme, überlege ich mir im Kopf schon, wie kann ich es den anderen erklären. Und so habe ich mir vieles beigebracht, was ich dann versuche auch weiter zu vermitteln und am Ende auch behalten. Darum geht's ja auch, dass man das dann abrufen kann, wenn man es braucht.
Ja, das finde ich manchmal gar nicht so einfach, gerade auch in der Freiwilligenfeuerwehr, wenn man nicht immer die neuesten Geräte wieder hat und zeigen kann, man muss immer wieder die, mit den alten Werkzeugen üben, da tatsächlich eine Übung zu gestalten, die das Interesse der Teilnehmer tatsächlich auch noch weckt. Und wo es nicht heißt, so, oh, jetzt üben wir schon zum dritten Mal, bauen wir irgendeine Leiter auf. Also ich meine, das ist wichtig, das brauchen wir alle, aber trotzdem eine Übung natürlich, die etwas Neues beinhaltet, macht natürlich viel mehr Spaß, ne? Und das gehört natürlich auch dazu,
dass man immer wieder irgendwas Neues mit reinbringen kann. Dass man das Interesse, so dumm sich das anhört, aber auch also nicht verliert, sondern aufrechterhält.
Ja, da gebe ich dir recht. Und was ich jetzt auch als professioneller Retter sagen kann und als Berufsfeuerwehrmann, es ist ja nie immer nur, dass ich weiß, wie das funktioniert, sondern ich brauche ja auch ein Fehlermanagement, wenn was nicht geht. Und wie viele verschiedene Pumpen gibt's denn alleine in einem Gerätehaus? Du bist ja auch Maschinistin, du weißt, von was ich spreche.
Ja, wie schwierig das Auto ist. Hat eine andere Pumpe.
Und da ist man manchmal froh, dass man Wasser bekommt. Das Problem ist aber, wenn es eben nicht mehr kommt, an was es liegt. Und ich habe ja zu einer Zeit gelernt, wo es gar nicht so viele Sortenpumpen gab. Und man hat es am Geräusch schon gehört, an was gelegen hat. Und das ist natürlich bei der Masse der Technik jetzt fast gar nicht mehr möglich, eben auch dieses Fehlermanagement zu haben. Und für alles ein Plan B und C. Aber das ist eben auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aktiv auseinanderzusetzen.
Ja.
Weil wenn ich es mir nur anhöre und mich berieseln lasse, das ist ähnlich wie mit Fernsehsendungen oder sowas in der Art oder Musik, dann kannst du, wenn du mit der Autofahrt fertig bist, eigentlich auch nicht mehr sagen, was du für Titel gehört hast oder was die im Radio gesagt haben, weil man
sich... Du musst das praktisch machen. Nur dann behält man's.
Und man muss eben auch immer sozusagen offen sein für das, was man gerade lernt und auch die Einstellung zu haben, das mache ich jetzt. Das ist ganz wichtig, aktiv. Ansonsten ist das bei der Masse der Sachen einfach nicht zu verstehen. Und es gibt Sachen, die mir genauso wenig liegen. Ich sage zum Beispiel so eine Tragkraftspritze. Wir haben so gut wie gar keine mehr. Die holen wir ab und zu mal in der Ausbildungsabteilung raus. Und mir ist auch schon mal passiert, dass ich dann nach Gürlitz zum Hochwasser gekommen bin und die Kollegen dort, die von der Freiwilligen Feuerwehr gesagt haben, ach, jetzt kommen ja die Profis, super, die muss ich ja gar nichts erklären.
Genau. Und dann stehst du da und weißt
nicht. Und da gehört eben auch Mut dazu. Und das würde ich mir auch wünschen, auch in den Freiwilligen Feuerwehren, auch bei der Berufsfeuerwehr ist das Problem, dass man seine Fehler einfach auch klar sagen kann und dass man nie von den anderen deshalb gedisst wird oder dass dann heißt, ja, das weißt du ja nie, sondern wir machen ja alle Fehler, wir sind ja Menschen und in der Medizin gibt es den Begriff Human Factor und da versucht man alles so gut wie möglich zu machen, dass also der menschliche Faktor oder Fehlerfaktor im Prinzip keine große Rolle spielt und das müssen wir bei der Feuerwehr eben auch noch lernen. Und feuerwehrfreundliche Bedienung sind im Prinzip zwei Knöpfe, einmal ein und einmal aus und so habe ich das früher auch gelernt, Wasser marsch, Wasser halt. Und wenn da jetzt einer mit einer Tröpfchengröße kommt und dies und jenes, ja, wir gewöhnen uns an alles, aber das wird eben, ist es umso schwerer dann, das dann auch im Stress alles umzusetzen. Das ist ja die Gefahr, dass man dann im Stress das nicht hinkriegt. Und bei der Feuerwehr kommt ja noch dazu, dass es manchmal ja auch nicht bloß Stress ist, den man jetzt vielleicht bei der Einsatzfahrt hat, sondern kommt ja auch manchmal Todesangst dazu, wenn man in Gebäuden drin ist, wenn man Nullsicht hat und so weiter. Ja. Und wenn dann ein Handgriff nicht sitzt, dann kann das fatale Folgen haben.
Ja, also ich müsste mich auch wieder mehr mit unseren Pumpen in den Autos beschäftigen. Also ich habe ja erst die Einweisung ins LF, Gott sei Dank. Das reicht mir gerade tatsächlich. Ich fahren kann nicht. Aber so die Pumpe bedienen und wenn ich weiß, es gibt natürlich ein paar Autos mit unterschiedlichen Pumpen und so viel Technik, muss man sich ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Und natürlich auch die Leute finden, die Zeit haben zum Erklären und die dabei bleiben, ne, die dann sagen, na ja klar, die Marie hat jetzt wieder Bock, hier 2 Stunden Maschinist zu spielen. Ich nehme mir die Zeit und helfe ihr. Ist gar nicht so einfach. Ich habe da ganz tolle Kameraden, aber klar, jeder hat auch sein eigenes Leben. Aber ich bin sehr dankbar, wenn ich jemanden finde, der sagt, ja komm, wir fahren jetzt eine Runde und dann erkläre ich dir nochmal die Pumpe.
Und das macht ja auch die Kameradschaft aus. Und wenn man dann so unterwegs ist und mit anderen Feuerwehrleuten spricht, mit anderen Berufsfeuerwehren und so weiter und so fort, mit Kollegen, die haben ja alle dieselben Probleme. Es ist ja überall dasselbe. Und wenn man sich dann so austauscht, dann schafft man auch manchmal für sich auch wieder so ein bisschen eine Motivation zu sagen, komm, jetzt beschäftige ich mich mal noch damit oder dies und jenes. Und ich war jetzt erst kurz vor Berlin, das ist noch gar nicht lange her, da war so eine große, ging über 3 Tage, technische Hilfeleistungs Seminar Straßenbahn, wo eben die Straßenbahn ausgegleist war, wo die umgekippt wurde, wo man die wieder aufgehoben hat. Und da waren so viele, ja, war total interessant, so viele Feuerwehren auch vor Ort, so viele Kollegen vor Ort. Und alle die, egal wo die herkommen, egal ob das Freiwillige Feuerwehr oder Berufsfeuerwehr war, die hatten eben alle Bock, dort was zu lernen. Und da ist jeder auch mit was rausgegangen, was er mitnehmen konnte. Und der Erfahrungsaustausch, der ist eben auch Gold wert. Ja, und ja. Das habe ich dort mit ganz vielen Kollegen einmal quer durch Deutschland erlebt. Und das ist auch das, was mich ja glücklich macht, wenn wir uns treffen oder andere, die man so überall trifft, dass da überall dasselbe ist. Jeder hat so ein bisschen auch die gleichen Probleme. Aber man muss es einfach ansprechen und sagen, hier, hey, ich bin hier fehlerfrei. Zeigt mir mal, wie geht denn das? Wie macht denn ihr das? Und über seinen Tellerrand hinausgucken, so muss man sagen. Weil die Gefahr besteht auch.
Also nicht glaube, es ist total spannend. Das haben wir Feuerwehrleute ja auch im Blut. Wenn man irgendwo in Urlaub ist oder wenn ich jetzt nach Dresden kommen würde, wäre mein erster Weg, Mike, darf ich deine Wache anschauen? Mhm. Kannst du mir mal alles erklären und zeigen? Das liegt uns auch im Blut, dass wir immer überall neugierig gucken. Wie machen es denn die anderen? Was haben denn die anderen? Und kann ich da auch noch was lernen und mitnehmen?
Ja. Und das ist das Schöne und mir geht's ja genauso, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, da gucke ich immer, wo ist denn die Feuerwehr und das ist total toll. Und was ich auch ganz super finde, ist, dass man auch zu so ganz kleinen Feuerwehren kommt, die nur so 5 bis 10 Einsätze im Jahr haben und trotzdem sind die motiviert und trotzdem stellen die sich hin und die sagen dann immer zu mir, naja, wir sind nur eine ganz kleine Feuerwehr, aber die machen viel mehr für ihre Feuerwehr und sind trotzdem immer einsatzbereit, obwohl sie wissen, dass sie ganz oft nicht mit alarmiert werden. Und die haben auch meinen größten Respekt und gerade zu solchen kleinen Feuerwehren fahre ich auch unheimlich gerne und höre mir dann ihre Probleme an. Ich erzähle von unserem Problem, von unseren Erfahrungen und das macht mir auch riesigen Spaß, dass gerade diese kleinen Feuerwehren eben auch da sind und auch ihre Berechtigung haben und wir alle eine große Familie sind.
Genau. Also ich habe ja auch in so einer Mini-Feuerwehr angefangen. Mittlerweile existiert die alleine gar nicht mehr. Da wurden jetzt auch mehrere Dörfer zusammengelegt. Da ist jetzt die Emma in der Feuerwehr. Es war spannend, weil wir waren ja damals, wir hatten ja gar nichts. Wir hatten den Spritzenanhänger und einen Traktor.
Und das ist spektakulär und trotzdem, und jeder sieht ein bisschen anders aus, aber die haben trotzdem alle Bock und jeder will helfen und das finde ich klasse. Das ist genau das, was mich auch immer bei der Feuerwehr fasziniert hat. Und ich habe ja meine Wurzeln auch nicht vergessen, das ist ja einfach so. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Mal meine T-Shirts mit der Berufsfeuerwehr Dresden hinten auf dem Rücken auf der Leine aufgehangen habe und stolz wie Oskar war, dass ich das endlich geschafft habe, zu dem Verein zu kommen, um es mal so zu sagen.
Cool.
Ja, und das habe ich nie vergessen, diesen ersten Moment habe ich nie vergessen. Und klar erwischt man sich selber dabei, dass man meckert oder dass man was nicht gut findet und dies und jenes. Aber diese große Liebe zu dieser Stadt und zu dieser Feuerwehr und auch zu diesem Rettungsdienst, ich brauche bloß die Augen zumachen und an das T-Shirt denken, was ich aufgehangen habe und dann ist die sofort wieder da. So viel auch zu der Motivation, wie ich das über die Jahre schaffe. Ja.
Cool. Was stört dich denn am meisten bei der Ausübung deines Berufs?
Also das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, wenn ich mir das so überlege. Und das ist natürlich auch die Wertschätzung uns gegenüber. Das bedeutet, wir stehen jetzt irgendwo auf der Straße, es geht nicht vorbei, weil wir im Einsatz sind. Da wird gehupt, da wird gemeckert, da wird ausgestiegen. Und wenn man den Leuten dann erzählt, hey, wir kämpfen hier gerade um Leben, wir reanimieren, weil das kommt ja auch oft vor, dass man dann, wir stehen ja nie absichtlich auf der Straße und wir haben uns das in Dresden auch so angewöhnt, dass man so schnell es geht zur Seite fährt, dann sagen die Leute manchmal, auch das tut uns leid, Entschuldigung, ich setze mich wieder ins Auto, aber dann huben schon wieder die nächsten zwei. Und diese Persönlichkeit, diese Selbstverwirklichung der Menschen, in allen Ernst geht man ja auch so, aber da würde ich mir ein bisschen mehr Dankbarkeit und auch ein bisschen Verständnis für die Leute, die eben da gerade Hilfesuchende sind und unsere Hilfe brauchen, das würde ich mir schon wünschen. Und das stört mich schon manchmal, dass es so ist. Ja, das muss ich echt sagen. Ja, die Dankbarkeit hat auch abgenommen. Es hat abgenommen, dass aus meiner Sicht, dass die Leute überhaupt eine Vorstellung haben, was wir können und leisten können und eben nie. Und ganz oft auch so als Hausmeisterdienste oder als Hausmeister der Herzen im Rettungsdienst genutzt werden. Zum Beispiel, der Oma sind die Tabletten runtergefallen, die sind öffentlich und keiner kann die einsortieren, weil keiner weiß, was es ist. Aus solchen Gründen sind wir schon mit dem Notarzt vor Ort gewesen. Und klar hilft man da gerne, aber wenn man dann sagt, wenn sie keine Verpackung haben, wir kennen die Tablette auch nicht, dann wird auch schon gemosert und es ist ganz unterschiedlich. Und da würde ich mir gerne wieder ein bisschen wünschen, dass die Leute sich auch über unseren Beruf informieren, über das, was wir leisten können. Ich denke, das ist auch Teil eines Allgemeinwissens, dass man weiß, was die Feuerwehr eigentlich für Aufgaben hat und eben auch der Rettungsdienst und dass wir für Notfallpatienten da sind und nie für die Probleme, die privaten Problemchen. Das ist einfach so. Das würde ich mir schon sehr wünschen. Und ansonsten denke ich, ist es immer viel Aufklärung. Da ist auch die Politik gefragt, was die Rettungskette und so weiter angeht. Du weißt das ja. Oder die Rettungsgasse. Ja, dass da eben auch viele Leute, das kann man sicherlich besser hinkriegen, dass man auf der Autobahn besser durchkommt. Ich verstehe jeden, der im Stau steht. Aber man muss auch an die Leute denken, die eben vorne unsere Hilfe brauchen.
Genau, aber deswegen tun wir ja auch ein bisschen Abhilfe leisten, indem wir Aufklärungsarbeit über Social Media betreiben. Es gibt ja ganz viele tolle Influencer, die genau diese Themen mit ansprechen. Und wir versuchen ja alle, die Menschen darüber auch zu erreichen.
Ja, das ist so. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Einsatz gehabt, der war eigentlich was für ein Hausmeisterdienst. Und da muss man natürlich abwägen, ist da Gefahr im Verzug, ist da keine Gefahr im Verzug, da war eine Gefahr im Verzug. Ich habe das dann auch so dokumentiert und habe dann gesagt, sie haben ja vor uns bestimmt den Hausmeisterdienst angerufen und die Wohngenossenschaften. Und da sagte die dann, nee. Und also die haben manchmal versucht, dass die Leute auch gar nicht irgendwie selbst zu regeln. Und wir kommen dann auch, man darf eben nie vergessen, dann, wenn wir dann da sind und es kommt dann zu einem kritischen Wohnungsbrand irgendwo, dass eben dann das eine Auto erstmal fehlt. Und dass das von einem anderen Leuchtzug oder von der Stadtteilfeuerwehr, wir haben also auch ganz viele Stadtteilfeuerwehren, die gemeinsam mit uns ausrücken, also freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet und um das Stadtgebiet drumherum. Und die brauchen eben häufig auch ein bisschen länger. Und das hat ja alles irgendwie dann, wie so eine Lawine, kann das Auswirkungen haben auf Leute, die dann wirklich unsere Hilfe brauchen.
Ja.
Und deshalb wünsche ich mir eben, dass die Leute sich versuchen, wieder ein bisschen mehr zu helfen. Ich kenne das noch aus der Zeit, wo ich klein war, dass auch wieder so ein Spruch, selbst ist der Mann und die Frau, dass man versucht hat, seine Probleme erstmal selber zu regeln und es nie als Dienstleister gesehen hat.
Ja. Ja, gut, in der Hinsicht kann ich leider ja mit der Freiwilligen Feuerwehr nicht mitsprechen. Das Einzige, wo uns die Leute nicht so entgegenkommen, ist wenn wir mit dem Horn fahren einfach und das Krach macht und die Leute sich dann gestört fühlen, wenn nachts die Feuerwehr losfährt, aber da sollte man auch ein bisschen reflektieren und drüber nachdenken, was machst du denn, wenn es im eigenen Haus brennt?
Wenn wir uns alle an den Paragraph 1 richten würden, Rücksicht oder Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, bräuchten wir die anderen Paragraphen fürs Blaulicht und das Martinshorn gar nicht immer. Und wir sind eben auch angehalten, mit Martinshorn zu fahren, weil ansonsten hast du das Wegerecht nicht.
Genau.
Und man würde ja aus Kulanzzwecken das auch mal auslassen nachts, auch im Wohngebiet. Aber wenn man es eben nie macht, dann ist man eben juristisch immer in einer Zwickmühle, wenn dann was passiert. Und deshalb ist es immer schwierig. Natürlich verstehe ich auch Leute, die jetzt so auf großen Straßen, gerade in der Stadt wohnen, wo dann ständig mit Signal und Martinshorn gefahren wird. Ja, das ist natürlich auch irgendwo eine Belastung, was ich auch verstehe. Und wenn wir inflationär unterwegs sind mit ganz vielen Fahrzeugen über den Tag, dann ist ja die Sensibilisierung für dieses Martinshorn ja auch nicht mehr gegeben, wenn ich im Stadtverkehr fahre und ständig da Tütata geht. Irgendwann kriege ich das nicht mehr mit. Also das ist natürlich für alle Seiten störend, für uns ja auch, weil wir das auch nicht gerne machen, nachts mit Martinshorn durch die Straße fahren. Das ist einfach so.
Ja, genau. Was gibst du den jungen Menschen mit oder was würdest du den jungen Leuten mitgeben, die sich für den Beruf des Feuerwehrmanns, Feuerwehrfrau, Notfallsanitäters interessieren?
Es gibt ja ganz viele Berufsfeuerwehren, wo man schon den Mix machen kann. Das heißt also, man wird Notfallsanitäterin, Sanitäter und danach Brandmeister.
Genau.
Und das wäre für mich erstmal so der erste Tipp, wenn man so eine Ausbildung, so eine kombinierte machen kann, dann würde ich das auch machen, weil das irgendwie dazugehört und man als Retter auch besser ist, wenn man Feuerwehrmann ist und umgedreht genauso, werden wahrscheinlich einige sagen, das ist nicht so. Aus meiner persönlichen Sicht, mir hat es immer sehr geholfen, dass ich mich in den medizinischen Dingen genauso gut auskannte wie in den technischen Dingen. Und je nachdem, ob ich innerer Retter der Feuerwehr war oder des Rettungsdienstes, konnte ich eben einschätzen, wie lange meine Kollegen brauchen, was sie als nächstes machen. Und umgedreht konnte ich beim Rausschneiden auch wissen, wie kritisch ist denn der Patient. Und man muss ganz viel Lernbereitschaft mitbringen. Das heißt also, das ist nie einfach vorne hinsetzen und fahren. Das ist immer lustig, was die Leute so für Vorstellungen haben, wenn die dich so fragen. Es ist eine langwierige Ausbildung. Es geht 5 Jahre zurzeit. Das heißt 2 Jahre Brandmeister und 3 Jahre Notfallsanitäter. Und da muss man Sitzfleisch haben. Da muss man auch demütig sein. Man muss immer fragen, wenn man das nie weiß. Das ist also auch ganz wichtig. Und nichts annehmen und Vollgas geben. Und bevor man das macht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man das nicht so richtig weiß, ob man das will oder so, dann zu sagen, gut, dann mache ich eben den Rettungssanitäter. Meistens hat man irgendwie eine Chance, übers Ehrenamt das dann auch zu wehren und einfach mal reinzuschnuppern oder schon bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sein und zu wissen, auf was man sich einlässt.
Genau, ja.
Das würde ich empfehlen. Und natürlich muss man fit sein, sportlich genauso wie im Kopf. Und das kann man aber trainieren. Da kann man sich auch wieder Informationen einholen von den großen Feuerwehren. Die meisten sagen ja auch, was in dem Test drankommt, in dem Sporttest, genauso wie in dem schriftlichen Test oder anderen Eignungstesten, die so gemacht werden. Und da muss man sich vorbereiten und halt mit uns sprechen. Mich kann jeder ansprechen, was ist denn da dran? Und ganz viele machen das auch, dass ich angeschrieben werde, dass unser Amt angeschrieben wird. Und wir geben da gerne Tipps. Ja.
Man kann sich auch auf Social Media informieren. Ich hatte ja die Megan schon in meinem Podcast aus Berlin, Berufsfeuerwehrfrau. Die haben coole Videos auch gedreht zum Thema Sporttest.
Ja.
Und die Sporttests sind in Deutschland irgendwie alle ähnlich. Ich glaube, sie sind nicht überall gleich. Ich habe, das weiß ich auch, weil ich schon Leute kenne, die sich ja beworben haben. Bei dem einen musste schwimmen mit, bei dem anderen nicht. Ich glaube, dieser Carsten-Bumerang-Test, heißt das so? Dieser Sporttest. Ja. Ich glaube, der ist überall gleich, aber diese Zusätze sind so ein bisschen unterschiedlich. Aber eben, man kann sich überall informieren und es gibt schon ganz viele tolle Videos im Internet, wo die diese Sporttests zeigen und auch die verschiedenen.
Ja. Also das finde ich auch und man kann ja auch das, was ich, wenn man das unbedingt will, sich einfach auch breitstreuend bewerben bei verschiedenen Berufsfeuerwehren.
Genau.
Und es gibt immer die Möglichkeit, aus meiner Sicht, das schon zu schaffen, wenn man das wirklich will. Wenn man früh aufsteht und denkt, was mache ich heute und ich bewerbe mich jetzt mal, braucht man sich nicht wundern, wenn das nichts wird. Oder wenn man den Ausbildungsposten kriegt, dann zwischendurch sagt, naja, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Das ist einfach so. Und es ist ein sehr opferungsvoller Beruf und wir haben ja das Glück, dass wir noch 24-Stunden-Dienste haben. Es gibt andere Feuerwehren mit 12-Stunden-Diensten, wo man dann auch wissen muss, dass man dann auch viel Rettung fährt, gerade in den Großstädten und die Berufsfeuerwehren sind ja nun mal Großstädte. Und darauf muss man auch Bock haben. Das ist also auch wichtig, dass man auch offen ist für den Rettungsdienst, wenn man Feuerwehrmann werden will und genauso umgedreht.
Ja. Und ich weiß auch, dass es verschiedene Voraussetzungen gibt. In den meisten Berufsfeuerwehren brauchst du eine Berufsausbildung, eine handwerkliche davor. Es gibt aber auch mittlerweile, das weiß ich aus Berlin, weil einfach Leute fehlen, ganz da Not am Mann ist, gibt es auch sozusagen, ich weiß nicht, wie das hieß, 112 Direkteinstieg. Da machst du zu dem Brandmeister mit dazu eine, wie war denn das, eine Grundausbildung, wo du in der Schule bist, da lernst du Mauern und du hast was mit, ich glaube, mit Holz zu tun und mit Strom. Also ich weiß nicht genau, wie es ist. Da kann man sich bei der Berufsfeuerwehr Berlin auf der Homepage informieren. Ansonsten brauchst du bei den meisten, glaube ich, tatsächlich die handwerkliche Ausbildung davor. Das heißt, du lernst ja quasi dann nochmal 3 Jahre zusätzlich.
Ja.
Aber ich glaube, kein Berufsfeuerwehrmann, den ich oder Frau, den ich bis jetzt getroffen habe, der hat tatsächlich bereut, dass er diesen Weg gegangen ist. Ihr seid alle mit Herz und Seele und mit allem, was ihr habt, dabei und das ist total toll und das brauchen wir auch und das sollte in Deutschland auf jeden Fall viel mehr wieder geschätzt werden.
Ja, ich denke, das ist ja auch der das Problem so einer Großstadt, dass da die Leute auch gestresst sind, dass es auch für solchen Sachen unpersönlich ist, weil man kennt sich ja nie auf dem Dorf. Die Feuerwehr, da kennt jeder jeden am Ende. Da ist das auch eine ganz andere Wertschätzung. So einer Großstadt ist das eben auch nicht immer so gegeben. Und ich habe da auch Verständnis für jede Seite. Es ist am Ende einfach so. Und wir huschen schon irgendwie durch. Wir kriegen das, bis jetzt haben wir das immer hingekriegt und werden das auch in Zukunft hinkriegen. Und eigentlich gibt es auch ganz wenig Probleme. Das muss man so sagen. Und wir kommen super durch und die meisten Leute sind nach wie vor hilfsbereit und gehen zur Seite oder helfen uns mit, bieten ihre Hilfe an, was ja auch toll ist. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft.
Gab es denn auch mal Situationen in deinem Leben als Feuerwehrmann, wo du gesagt hast, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, es reicht?
Das gab's natürlich auch und wo ich angefangen habe, sind wir noch 24 Stunden Rettung gefahren und wenn du dann die ganze Zeit draußen bist und du kommst dann früh auf die Wache und so ältere Kollegen haben dann gesagt, ach, du warst auch da, dann hattest du manchmal nachts schon einen gewissen Groll und wenn man dann noch kleine Kinder zu Hause hat, der Kindergarten streikt, oder die Kinder krank sind und
alles zusammen,
kurzer Dienst ist und so, dann hast du schon auch Tage, wo du sagst, ich will nicht mehr. Aber die sind ganz, ganz selten gewesen und mittlerweile sind die Kinder groß und die Motivation ist noch größer.
Aber ich glaube, das hast du ja in jedem Beruf,
ja,
ne?
Auf alle
also,
Fälle.
Jede Mutter dachte schon mal, nee, ich habe keinen Bock mehr. Also jetzt reicht's. Die eine hat Durchfall, die andere kotzt. Ja. Läuse sind wahrscheinlich auch noch da. Man selber ist auch noch angeschlagen und die Arbeit sagt, ja, nee, also, bei uns ist nur der Mann, du musst kommen und du denkst, nee, jetzt, also mir reicht's.
Ich wollte eigentlich
jetzt in Kur.
Noch nie mehr zur Feuerwehr, muss man so sagen.
Okay.
Es gab Tage, wo man es mal satt hatte, wo man froh war, dass man zu Hause war, auch viel erlebt hat und dann trotzdem nicht schlafen konnte, weil eben die ganzen Eindrücke noch wie so ein D-Zug durchs Zimmer gefahren sind, wenn du die Augen zugemacht hast. Das ist natürlich klar, aber jeder Feuerwehrmann, jeder Retter kennt das, wenn er nach so einem stressigen Nachteinsatz nach Hause kommt und eigentlich müde ist, aber nicht schlafen kann. Und wir haben begnadete Kollegen hier, die legen sich ins Bett und schlafen ein, die zählen immer bis drei und schlafen schon. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber spektakulär. Ich würde auch gerne so einer sein, bin ich aber nicht.
Das müssen wir das nächste Mal hier fragen.
Ja.
Also wenn du jemanden kennst, frag mal nach, das macht, dass er einschläft.
Genau.
Ja, Mike, wir haben jetzt ganz viel und ganz lange gequatscht. Wir sind auch schon am Ende der Zeit angekommen. Und ich stelle meinen Gästen immer eine letzte Frage. Und ich bitte dich da einfach so kurz und knapp drauf zu antworten, was dir gerade einfällt. Okay?
Okay.
Was hast du immer in deinem Kühlschrank?
Ich will die Marke nicht sagen, aber es ist ein Mix aus Cola und Limo. Und das liebe ich und mein 13-jähriger Sohn, der ganz oft bei mir zu Besuch ist und wir immer eine tolle Zeit haben. Und dann wird das immer...
War schön.
Genau. Das habe ich immer im Kühlschrank.
Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank, Mike, für deine Zeit und für dieses Gespräch mit dir.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, damit ihr auch rechtzeitig wieder hört und mitbekommt, wenn meine neue Folge von Marie Brennt online geht. Gerne dürft ihr mir auch ein Feedback hier lassen. Ihr dürft meinen Podcast auch gerne mal bewerten. Ihr dürft mir auch Nachrichten schreiben, auch wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, komm Marie, da möchte ich mit dir mal drüber sprechen. Dann schreibt mich einfach an. Ich freue mich. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Marie Brennt, der Feuerwehr-Podcast.